von der sowjetisch besetzten Zone, also direkt nach dem Krieg bis heute. Also ich möchte das mal ein bisschen aufschreiben, weil der Kenntnisstand, was die kaufmännische Berufsbildung in der DDR betrifft, doch fast gleich null ist. Und warum ich sehr daran interessiert bin, mit Ihnen darüber zu reden, ist, dass ich denke, dass Sie einer der wenigen Leute sind, die noch erinnern, wie das damals überhaupt nach dem Krieg angefangen hat, mit der kaufmännischen Berufsbildung hier in Berlin. Und
Ja.
ich weiß jetzt, mir ist jetzt noch nicht so klar, also ob ich das überhaupt mal veröffentlichen werde, aber das ist meine Absicht. Und ich möchte auf jeden Fall, dass das mal festgehalten wird, weil ich es immer schade finde, also wenn solche Sachen, die jemand weiß, untergehen. Und alles, was man so veröffentlicht hat aus der DDR, das ist meistens doch sehr stark eingefärbt durch die Auseinandersetzung mit den anderen Besatzungsmächten oder mit der Bundesrepublik nach der Trennung dann. Herr Rodenthal, um das nochmal deutlicher zu sagen, und ich würde Sie übrigens auch bitten, etwas lauter zu sprechen, weil ich nicht weiß, das Mikrofon braucht es einfach, damit wäre es nicht nötig gewesen. Sie haben doch, es geht mir insbesondere darum, wie genau das nach Ende des Zweiten Weltkrieges hier in Berlin losging mit der Berufsbildung. Und vielleicht können Sie noch mal kurz vorher sagen, wie Sie beschäftigt oder in welchem Rahmen Sie beschäftigt waren in der Berufsbildung, bevor durch den Krieg das dann geendet hat.
Zunächst bin ich nach Berlin gekommen, um hier mein Studium der Betriebswirtschaft zu beenden, da an der Universität Köln, an der ich bis dahin studierte, kriegsbedingt zunächst nicht weiter gelehrt wurde. Ich blieb also dann auch in Berlin, um hier dann in den Schuldienst übernommen zu werden. Mir liegt vom 23. September 1939 eine Verfügung des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vor, die mich zur Ausbildung an die Handelsschule Berlin-Prenzlauer Berg, Danziger Straße, heute Dimitrovstraße, zur Ausbildung überwies. Diese Tätigkeit dort brachte mich also mit der praktischen Berufsausbildung an einer, heute würde man vielleicht sagen, Wirtschaftsschule in Beziehung. Unterbrochen wurde dies aber dann durch meine Einberufung zur Wehrmacht und ich bin dann bis auf einen Studienurlaub, in dem ich mein Studium durch die Diplom-Handelslehrer Prüfung beenden konnte, bis 1946 im Kriegsdienst bzw. russischer Gefangenschaft gewesen. Als ich 46, im September 46 aus russischer Gefangenschaft zurückkam, war die Situation im Berliner Berufsschulwesen gerade aus dem Aufräum- und Schuttzeit vorbei. Im Sommer 1946 begannen die Berliner berufsbildenden Schulen, vorwiegend Zentral-Berliner Schule für ganz Berlin, ihre Tätigkeit. Dazu mussten natürlich an der Berufsschule für Industriekaufleute, in der ich dann vom September 46 bis zu meiner Pensionierung tätig war, Lehrlinge aus der Industrie eingestellt werden. Auffallend war, dass bereits im Sommer 46 sehr viele Lehrverträge bestanden, Monate oder ein halbes Jahr lang. Die Lehrlinge waren erheblich über dem Durchschnittsalter heute, sehr viel auch Heimkehrer, und die Schule, an die ich versetzt wurde, sehr bald nach meiner Rückkehr, war die Berufsschule für Industriekaufleute 2 in der Linienstraße, Berlin-Mitte.
Das ist Ost-Berlin.
Das ist Ost-Berlin. In demselben Gebäude residierte aber die Berufsschule für Industriekaufleute 1. Die beiden Schulen unterschieden sich durch die verschiedenen Branchen. So hatte die 1 vor allen Dingen die Elektrobranche, die Metallindustrie, das heißt die großen, bedeutenden Firmen, während wir, die Industriekaufleute 2, hervorgegangen aus einer früheren Kontoristinnenschule, vorwiegend also Mädchen aus dem Bereich Chemie, Lebensmittel, Textil, vor allen Dingen die berühmten Fälle der Probiermamsell, die kriegten die Mädchen hübsch gewachsen, mit der richtigen Figur, sagen wir, ich weiß jetzt nicht mehr, was hatten die da, Konfektionsgröße, Standardgrößen, die kriegten einen Lehrvertrag als Industriekaufleute. Und wurden ausschließlich damit beschäftigt, Absteckmuster zu sein und dann für die Berliner Zwischenmeister, denn das war ja zu der Zeit noch das Wesentliche und die Überlegenheit der Berliner Damenkonfektion, die Stücke zusammenzustellen, aus denen die Zwischenmeisterbetriebe die Aufträge anfertigten.
Lagen diese Betriebe hauptsächlich in der sowjetisch besetzten Zone?
Die Betriebe saßen über ganz Berlin verstreut. Das klassische Gebiet der Berliner Damenoberbekleidung am Hausvogteiplatz, das war sehr stark zerstört und auch da schon in den Anfängen 1946 verzogen sich sehr viele dieser Konfektionäre in den Bereich der Westalliierten, das heißt in den amerikanischen und den britischen Sektor, den man ja im Alltag nicht unterscheiden konnte. Die Linienstraßenschule war im russischen Sektor der Stadt. Und viele der zentralen Berliner Berufsschulen, das System war ja schon im Tausendjährigen Reich entstanden, befanden sich in Berlin-Mitte. Ost-Berlin, verwaltet durch den Magistrat von Berlin am Schinkelplatz, das heißt also an der Spitze Altkommunist und in der Schulaufsicht auch nur Kommunisten, die ich also auch namentlich kannte und teilweise persönlich auch schätzte. Diese Situation, eine Doppelschule in einem Raum, die Verwaltung, die beiden Schulleiter und gleichzeitig auch die beiden Lehrerkollegien. Das war der Anfang. Ich wurde also kurz nach Beginn des Wintersemesters an diese Schule versetzt, das heißt, ich wurde praktisch erstmal tätig dort, und bekam eine Klasse, die aus etwa 150 Schülern bestand, in einem großen Saal, und aus dieser Riesenklasse wurde dann dank meiner Hilfe die Möglichkeit der Schulleiter gegeben, 3 Klassen zu bilden. wobei das Branchenprinzip noch nicht so sehr deutlich eingehalten wurde, das aber immer stärker dann in den nächsten Monaten wieder restauriert wurde, sodass also dann die Klassen ganz eindeutig nach der Branche aufgeteilt waren. Das war der Beginn. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass die alte Dame, Frau Lietz, eine liebe alte Kollegin, die also schon hoch ans Pensionsalter heranrückte, mit einer Bravour diese 150 Geister da geschmissen hat. Das hat mir immer imponiert, denn zunächst hatte man gesagt, der Odenthal sollte auch einige Hospitationsstunden machen, denn der kommt ja da aus was weiß ich was für einer Gegend, nicht wahr, und ist doch gar nicht drin im Geschäft, was also auch fachlich ja stimmte. Nun, das war der Beginn. Die Schule 2 wurde geleitet von einem lieben Herrn, Diplomhandelslehrer Gauger, der die Nazizeit ohne Parteimitglied zu werden überstanden hatte, weil er ausschließlich mit Stenografie und Schreibmaschine beschäftigt worden war. Ebenso war das auch in der Parallelschule 1. Alle Damen und Herren, die damals an den beiden Schulen unterrichteten, waren bis zu diesem Zeitpunkt ausgewählt nach dem Gesichtspunkt politisch belastet, ja oder nein. Da ich Soldat war, nie in einer Parteigliederung war, erübrigte sich bei mir überhaupt die Frage. Aber das traf für alle Damen sowieso zu und erstaunlich auch für eine ganze Menge von Herren, der unser späterer Schulleiter, Herr Dr. Neumann, war also in diesem Kollegium zuständig für die Rechtsanwalt- und Notariatsgehilfen an der Schule 1, die also auch solche Sonderklassen hatte. Die Entwicklung der
Schule. Ja, und Sonderklasse heißt, dass die da eigentlich artfremd beschult wurden, weil das eine Schule für Industriekaufleute war und die Rechtsanwalts- und Notarsgehilfinnen nur provisorisch da mit unterrichtet wurden.
Sie hätten woanders auch genauso als Fremdkörper.
Ach so, ich verstehe.
Wären sie gewesen, denn sie hatten ja, oder so möchte ich sagen, es war zu Anfang jedenfalls doch ein kleiner Lehrlingskreis nur, der in diese Sparte fiel. Und beispielsweise in der großen Hamburger Straße, gleich um der Ecke, also auch im Bezirk Mitte, residierte die Schule für Banken und Versicherungen unter der Leitung des späteren, nach der Spaltung in West-Berlin tätigen Hauptschulrat Schmiedeke. Diese Schule hätte genauso für die Rechtsanwalt- und Notariatsgehilfen gepasst. Nur die hatten wiederum sehr viel Schüler, weil die damalig entstehende Gesamtversicherung, die Einheitsversicherung, natürlich mit sehr viel Nachwuchs versorgt wurde. Die hatten also auch nicht Platz und Lehrer. Wobei man bedenken muss, dass sowohl in diesem Schulgebäude in der großen Hamburger Straße wie auch bei uns in der Linienstraße außer den beiden Schulen, für die ich hier spreche, ich habe nämlich später auch an der 1 Unterricht erteilt, räumlich sehr beengt waren, weil dort eigentlich die Dentistenausbildung beheimatet war. Und diese Ausbildung benötigte große Räume zur praktizierenden Tätigkeit und das Gebäude selbst war kaum kriegsbeschädigt und infolgedessen wurden wir diesen eingewiesen. Ja, das ist also, sagen wir mal, der Beginn. Die Tatsache, dass wir in Ost-Berlin Schüler aus ganz Berlin beschulten, spielte überhaupt keine Rolle. Zwar wurden wir als Lehrer gelegentlich von den Instanzen der Bezirk-Mitte-Verwaltung zu irgendwelchen Veranstaltungen beordert, aber zuständig für uns war das Schulamt des Magistrats Berlin. Dieses Schulamt war genauso zuständig auch für die Schulen in West-Berlin. Mhm. Wobei man diesen Begriff natürlich damals noch gar nicht verwenden darf.
Also in den anderen Besatzungssektoren.
In den anderen Besatzungssektoren. Ja. Also da gab es keinen Unterschied. Und interessant mag dazu sein, dass meine damalige Frau, Diplom-Handelslehrerin, tätig bei den Amerikanern als Sprachlehrerin in Englisch und Spanisch in den Schuldienst der Stadt Berlin wollte und sich also beim Schulamt am Schinkelplatz bewarb und von dort aus eine Bescheinigung bekam an die amerikanische Militärverwaltung, man möge Frau Odenthal freistellen, doch weil sie in den Schuldienst der Stadt Berlin übernommen werden sollte. Das geschah auch und sie kam dann in die große Hamburger Straße zu dem Kollegen Schmiedeke. Beide Schulen, das ist vielleicht kurz gefasst dann das Resümee, die Schule für Versicherungen und Banken und Versicherungen und die beiden Schulen für Industriekaufleute, zogen am Tag der Spaltung Berlins aus Berlin-Mitte in westliche Sektoren. Allerdings trennten sich die Schulen dann, unsere Schule zog nach Tempelhof und wurde in der Tempelhofer Ringstraße tätig und die Schule 1 zog gleich nach Wilmersdorf und erhielt da auch teilweise Räume bereits in der Babelsberger Straße. Die beiden Schulen hatten zunächst um ihre Schüler zu kämpfen. Denn soweit sie im Ostsektor der Stadt wohnten, wurden sie von der Ostverwaltung sofort erfasst und in eine Schule nach Neukölln, Berufsschule für Industriekaufleute, in Klammern Ost, eingewiesen. Da diese Schüler aber natürlich mit unserer Schule, mit den Lehrern, persönlichen Kontakt hatten, kamen sie weiter nach Tempelhof, Mariendorf beziehungsweise Wilmersdorf. Und dann hat man also im Osten das übliche Spielchen Druck, und zwar hier Druck mit den Lebensmittelkarten gemacht. Wenn sie also nicht doch zur Schule kamen, dann erhielten sie auch keine Lebensmittelkarten. Wobei man beachten muss, diese Schüler waren ja nach wie vor in einem Ausbildungsverhältnis, sei es in Ost-Berlin oder sei es in West-Berlin. Das ging zunächst noch mühelos herüber und hinüber. Und beachtlich ist auch, dass die Herren, die früher wegen ihrer Parteizugehörigkeit nicht in den Schuldienst hatten übernommen werden konnten, nun, da sie sich ja lang genug beworben hatten beim Schulamt, in Köpenick an unserer Nachfolgeschule in Ost-Berlin versetzt wurden.
Und eben von wem versetzt wurden?
Von dem Schulamt Berlin oder eingesetzt wurden, nicht versetzt, sondern sie kamen jetzt in den Schuldienst zurück.
Ja.
Nachdem sie also, jetzt muss ich das Datum aber doch nochmal klarstellen, das war also die Spaltung, die war praktisch im Ende 48, nach der Währungsreform. Das heißt, im Januar 49 bin ich aus der Berufsschule für Industriekaufleute Ost vom Bezirksamt Tempelhof übernommen worden. An die Berufsschule für Industriekaufleute 2.
Ah, ja.
Die also dann unter diesem Namen hier weiter residierte, in der Ringstraße am Bahnhof Mariendorf. Das Wesentliche oder das Bemerkenswerte ist noch, dass alle unsere Kollegen von dem Schulamt Schinkelplatz ein förmliches Entlassungsschreiben bekamen wegen Arbeitsverweigerung. Das hat juristisch nie eine Auswirkung gehabt, denn wir waren ja inzwischen hier bei dem neu gebildeten, in West-Berlin residierenden Senat angestellt. Denn sofort nach der Spaltung bildete sich ja in West-Berlin ein neuer Senat. Es handelte sich ja damals auch um die Spannungen im Magistrat von Berlin um Ernst Reuter bzw. Luise Schröder. Und der Senat war also hier im Grunde genommen sofort komplett und tätig. Und damit war die Grenze gezogen, wenn wir auch mühelos natürlich noch nach Ost-Berlin konnten. Erwähnen sollte man doch, dass an dem Tag der sogenannten Spaltung die beiden Schulleiter verhaftet wurden von einem FDJ-Aufgebot veranlasst. Diese Aktion war offensichtlich von der Schulverwaltung Ost nicht erwünscht, und auf meine Bemühungen bei den mir also sehr gut bekannten Damen und Herren des Schulamtes erhielt ich den Auftrag, die beiden Herren aus dem Polizeigewahrsam in der Elsässer Straße zu holen und zum Schulamt zu bringen. Die Details dieser Aktion sind so merkwürdig, dass sie also schon schwäbische Ausmaße haben. Denn im Grunde genommen saß da in der Elsässer Straße, das war also ein sehr zentrales für den Osten bestehende Polizeiverwaltung, eben Mäuschen, die der Situation gar nicht gewachsen waren und die ich einfach überfahren habe. Ich rief nämlich, als man dort sagte, ja, wir haben gerade den Auftrag, die beiden Herren weiterzuleiten zum Alexanderplatz, da ist ja das Polizeipräsidium gewesen. Ich dann zu dem leitenden Diensthabenden da sagte, dann wollen wir doch meine vorgesetzte Dienststelle anrufen. Das tat ich mit seiner Genehmigung von seinem Schreibtisch und erreichte den leitenden Schulrat und erklärte diesem, ich sei jetzt hier in der Elsässer Straße und er möge dem verantwortlichen Herrn doch sagen, dass ich den Auftrag habe, die beiden Herren zu ihm zu bringen. Gab den Hörer, den Polizeimenschen, der hat gar nicht weiter eruiert, wer dann sein Gesprächspartner war, aber eines steht fest, sein Gesprächspartner war mindestens ein so hoher SED-Genosse wie er selber. Und der hat ihm also das kurz und knapp gesagt, worauf mir die beiden enthaftet wurden, alle ihre Privatsachen wieder ausgehändigt bekamen, wie das also so polizeilich abläuft. Ich unterschrieb eine Quittung und zog mit den beiden ab und sagte diesen Herrn dann auf dem Weg zum Schinkelplatz, wo wir praktisch durch Berlin-Mitte durchquerten. Ich könnte Ihnen den Rat geben, sofort in die S-Bahn einzusteigen und nach West-Berlin zu fahren, Dann müssten Sie aber damit rechnen, dass Sie also den Ostteil der Stadt eben auf Jahre meiden müssten. Denn da sind viele aus leichteren Gründen verhaftet worden. Und der Schulleiter Gauger, der wohnt in Frohnau, der musste, um nach Mariendorf zu kommen, quer durch die Stadt. Und Sie könnten aber ziemlich sicher sein, soweit ich das übersehe, dass unser Besuch des Schulamtes nun ordnungsgemäß Ihre Tätigkeit in Ost-Berlin beendete. Dies geschah auch so. Die beiden Herren erklärten, sie waren ja wesentlich älter als ich, noch zittrig vor Aufregung, sie seien nicht mehr in der Lage, ihr Amt dort auszuüben, worauf sie also entlassen wurden. Und ich, der nun da greifbar war, wurde kommissarisch mit der Schulleitung beider Schulen beauftragt.
In Ost-Berlin?
In Ost-Berlin. Diese kommissariatsweise Schulleitung habe, und das hatte ich auch gar nicht vor, habe ich gar nicht ausgeübt. Ich bin zwar noch in die Linienstraße zurück, um die persönlichen Sachen von den beiden Herren und auch meine zu holen. Ich war ja voll befugt und legitimiert. Und dann bin auch ich in die nahe führende Wannseebahn eingestiegen und nach West gefahren und habe von dort geschrieben, ich würde die Tätigkeit auch niederlegen. Und darauf kam also die Entlassung.
Heißt das, Herr Hohenthal, Sie hätten auch durchaus dort weiterarbeiten können?
Ja,
wenn Sie das gewollt hätten.
Naja, so war es eigentlich vorgesehen von dem Schulamt.
Ja.
Im gleichen Gebäude, beide Schulen mit auch den Filialräumen, die beide Schulen noch hatten. Das war alles sehr unübersichtlich. Und wir hatten auch beispielsweise noch Schulräume in der Friedrichstraße und am Alexanderplatz. Also die Schülerzahl war ja bereits zu diesem Zeitpunkt so hoch, dass wir so einfach gar nicht mehr unterzubringen waren. Und das innere Gefüge beider Schulen glich dem, was 1945 bestanden hatte. Denn beide Schulen waren ja im Krieg so etwa 42, 43 aus ihren Vorgängerschulen als Berufsschule für Industriekaufleute entstanden. Dieser Schultyp war ja neu und hat auch zu der Zeit nur in Berlin bestanden, zumal mit so vielen Fachklassen, wie wir sie unterhielten. Und das ging also in Mariendorf so lange weiter, bis ich, wollen Sie mal, das müsste man eigentlich schon lesen können, ich glaube, bis der Schulleiter, der Herr Gauger, starb und dann die beiden Schulen für Industriekaufleute dank der Bemühungen von Herrn Dr. Neumann soweit ich sehe im Juni 53 nach Wilmersdorf verlegt und dort mit der 1 zu einer nun gemeinsam existierenden
unter einem Dach da.
Dach existierenden Schule, wobei einige beispielsweise auch diese Rechtsanwalt- Notariatsklassen aus der Babelsberger Straße in die Ringstraße verlegt wurden. Die schieden dann
um Platz
aus.
Zu schaffen.
Ja, auch um das System der Branchen, Industrieklassen ganz rein rassig zu halten.
Herr Hohenthal, lassen Sie mich noch mal fragen, ob ich eine Sache richtig verstanden habe. Also es war so, dass nach der Trennung, also jetzt kurz nach der Währungsreform,
ja,
dass hier in den Westsektoren, also genauer in Tempelhof und in Wilmersdorf, Schulen für Industriekaufleute gegründet wurden?
Das würde ich so nicht sagen. Die bestehenden Schulen zogen einfach um, ja, und brachten aus der Linienstraße Klassenakten und alles, ja, was so eine Schule hat.
Also mit Schüler, Personal, und das war der Anlass für Ihre Entlassung dann,
ja,
oder Entlassung des gesamten Kollegiums,
ja, was jeder einzogen ist. Ja, jeder einzogen.
Diese Schulen im Ostteil wurden aber weiter betrieben.
Zunächst
also ein sehr interessantes Mädchen, die ja wirklich eine Bilderbuchkarriere gemacht hat. Die hat anschließend gleich die Fachoberschule gemacht, unheimlich leistungsorientiert.
Ja, ja.
So, Herr Odenthal, ich denke, jetzt kann es weitergehen.
Das müsste man natürlich auch, wenn Sie sagen, leistungsorientiert. Ja. Unsere Schüler der Jahre 46, 47, aber auch noch dem Überwechsel in den Westteil der Stadt, waren ungemein fleißig, leistungsorientiert. Ich habe nie wieder ein so angenehmes Unterrichten gehabt, wie mit diesen teilweise, ja, teilweise waren sie so alt wie ich. Ich hatte in einer Abiturientenklasse einen Schüler, der dann plötzlich sagte in irgendeinem Thema Gemeinschaftskunde: Herr Odenthal, seien Sie vorsichtig, sonst lasse ich Sie stramm stehen. Das war also ein ehemaliger Offizier. Und ich habe ihn dann gefragt, welchen Dienstgrad er gehabt hätte. Und auf seine Angabe hin habe ich dann gesagt, das reicht nicht. Mich hätten Sie nicht stramm stehen lassen können. Das waren also so Besonderheiten dieser Zeit. Aber die Arbeitsweise war außerordentlich. Wobei ich auch noch ein Beispiel erwähnen muss. Pünktlichkeit, no problem. Morgens um 8 kam dieser Schüler, von dem ich eben erzählte, mit der Taxe angefahren, weil er sich nicht blamieren wollte, bei mir auch nur eine Minute zu spät in der Klasse zu sein. Das heißt also, das sind zwar nur Einzelbeispiele, die beleuchten aber, wie wesentlich damals das Unterrichten dadurch beeinflusst wurde, dass es weder Disziplinschwierigkeiten noch Mühen um Hausarbeiten und derartige Dinge gab. Wobei man immer noch bedenken muss, die Mittel, die uns zur Verfügung standen, Schulbücher, gab es nicht. Es gab bis zu der Spaltung einige entnazifizierte Bücher, das heißt, da waren so auf jeder Blattseite 3-4 Zeilen überklebt. Neuauflagen gab es nicht und wir lebten eigentlich aus dem eigenen. Und es gehörte zu der Standardformulierung meines Unterrichts so: bitte schreiben Sie. Und das hieß dann bei den Schülern: ach, einige Sätzchen zur Erinnerung.
Das heißt also, nach welchen Lehrplänen wurde denn da unterrichtet?
Im Grunde genommen nach den Lehrplänen der vor 45, es gab keine
neuen. Also Vorkriegszeit, die,
ja,
wurden einfach übernommen.
Und ich muss auch sogar sagen, die Betriebswirtschaft basierte auf einem Buch des Herrn Bogumil, ehemals Schulleiter der Berufsschule für Industriekaufleute, später wegen Nazi-Verbrechen in der Ostzone aufgehangen. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber aus Erzählungen von Kollegen hat er also sehr viel Terror auch in seinem Kollegium gemacht. Aber der hatte ein ganz vorzügliches für die damaligen Verhältnisse Unterrichtsmittel geschaffen, und genauso bestand ein Industriebuchführung eigentlich nur in den Notizen der Kollegen. Ein vervielfältige Geschäftsvorfälle einer Textilfabrik mit Belegen, erinnere ich, wurde zu Beginn etwas modernisiert und natürlich gab es keine Überweisung mehr für die NSV und solche Institute da, aber das Lohnniveau und die Abzüge entsprachen dann natürlich den Verhältnissen von 47, 48 und all diese Dinge mussten neu geschaffen werden, das heißt, es gab auch zwischen den Damen und Herren des Kollegiums wenig Kontakt über den Inhalt der Fächer. Und wenn Sie nun fragen, ja, wie machten Sie denn Ihre Prüfung? Ja, Herr Hücker, wenn Sie das heute noch hätten, Sie würden uns beneiden. Die Prüfungsvorschläge für die ursprünglich noch nicht existierende Industrie- und Handelskammer, sondern für das Berufsamt beim Senator für Arbeit, die entstammten beider Kollegien. Das heißt also, in Beratungen in den Kollegien wurden Prüfungsvorschläge vorgelegt von Kollegen und besprochen und ausgearbeitet und auf den Leistungsstand der Schüler abgestimmt. Und es ist nie vorgekommen, dass der Einwand eines Kollegen, das würden meine Prüflinge nicht können oder verstehen, dass eine solche Frage gestellt worden wäre. Und dabei muss man natürlich bedenken, die Fächergliederung der Prüfung war ja etwas anders als heute. Es existierte noch der betriebswirtschaftliche Aufsatz, so Standardaufsätze, die Bank im Dienste der Industrie, nicht wahr? Also solche Dinge, nicht wahr? Wobei man natürlich auch bedenken muss, dass der reine bürotechnische Ablauf im Betrieb ja viel stärker in der Schule berücksichtigt wurde, als etwa so Entscheidungsfragen, warum diese Lagerhaltung, also diese Frage wäre schallend beiseite gefegt worden.
Das kam jetzt mit Edmund Heinen dann.
Naja, insofern war das so einfach nicht vergleichbar. Mhm. Und noch der Dr. Neumann, der, ich will das nicht fest sagen, aber der noch ja lange Jahre die Schule in der Babelsberger Straße dann geleitet hat, hat Jahre nach seinem Ausscheiden erklärt, ich war noch aktiv und hatte die Entwicklung noch miterlebt. Er sei gar nicht mehr in der Lage, die Prüfungsaufgaben zu lösen, die heute die Schüler bekämen. Das ist eine Entwicklung, die man sich scharf genug gar nicht vorstellen kann. Und es wäre interessant, dies einmal zu vergleichen. Ich glaube, es gibt nirgendwo eine Untersuchung über die Entwicklung der Prüfungsanforderungen, insbesondere in der schriftlichen Prüfung, aus der Zeit des Berufsamts und den Anfängen des der Herr Schokotow stammt ja aus den Anfängen der Industrie- und Handelskammer und da werden ja auch in den Akten, zumindest bei der IHK, die alten Aufgaben liegen. Das heißt, ich bin sicher, das heutige Kollegium würde nicht begreifen, welcher Level hier eigentlich abgehandelt wurde. Und eins ist, davon bin ich überzeugt, die Schüler, die damals die Prüfung machten, und ich kenne ja viele davon, die also nach 30, 40 Jahren mich nochmal besuchen und Spitzenpositionen eingenommen haben, also wirklich Männer in der Wirtschaft geworden sind, die Schüler waren mindestens so gut wie die anderen. Auch in dem Wissen. Ah. Aber das ist eben eine andere Frage, eine, wie ich finde, natürlich sehr wichtige Frage. Was hat sich eigentlich geändert inhaltlich im Berufsschulwesen? Wozu natürlich auch die Fächer gehören, die damals natürlich noch gar nicht existieren konnten. Es war ja sehr einfach. Es gab die allgemeine Betriebswirtschaft, die spezielle Industriebetriebswirtschaft. Es gab das kaufmännische Rechnen, einschließlich Kalkulation. Es gab die Buchhaltung und das war's schon.
Keine allgemeinbildenden Fächer?
Ja, also natürlich Sozialkunde und immer unter verschiedenen Namen. Das hat ja fast alle 2-3 Jahre gewechselt. Also es hat sogar auch mal Geschichte gelautet. Aber im Grunde genommen war es immer dieses Fach, dessen letzte Arbeitsunterlagen ich noch besitze, die niemand erfüllen konnte. Dieses Riesenwerk über die Themen, die in einer 3-jährigen Ausbildung in der Schule behandelt werden sollten. Lachhaft. Und ich habe mich immer gewundert, dass Fachleute aus den Schulen sich das so ohne weiteres aufropfen lassen. Die hätten doch genauso wie jeder Lehrer sagen müssen, was soll denn das? Wobei wir noch sagen müssen, was heute theoretisch noch existiert, dass wir ja zeitweise für jedes Semester und jedes Fach den Stoffverteilungsplan schriftlich vorlegen mussten. Durchgesehen hat den nie jemand.
Ist in Westdeutschland heute so?
Ja, ja. Also ich habe damals noch Englisch unterrichtet in der Babelsberger Straße und schrieb meine englischen Stoffverteilungspläne vervielfältig von der Frau Dingster, die alte Fachbereichsleiterin da ist, wie heißt sie noch, Frau Schriem, ab, denn die war sehr tugendmoppelig, die machte das alles okay. Ich interessierte mich für die Stoffverteilungspläne überhaupt nicht und es hat nie einer sie angesehen, da wäre nämlich sofort aufgefallen, das ist ja nicht Odenthals Entwurf, war natürlich eine Fotokopie, ne? Aber eine Übereinstimmung irgendwie mit dem im Klassenbuch eingetragenen, durchgenommenen Stoff existierte ja gar nicht. Existierte ja gar nicht.
Herr Untag, ich hatte Sie eben unterbrochen. Sie wollten noch mal ein bisschen darüber sagen, wie das dann in Ost-Berlin weitergegangen ist, was Sie da noch erinnern.
Ja, in Ost-Berlin entstand also eine Schule, Berufsschule für Industriekaufleute, die zog nach Köpenick. Adresse kann ich nicht sagen, aber ich kannte das Gebäude noch. Und diese Schule existierte nicht mehr lange. Die Kollegen, die dort angestellt worden sind, kamen in, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr später nach West-Berlin. Die sind alle nach West-Berlin gekommen und hier eingestellt und beschäftigt worden, teilweise auch an unserer Schule oder in der Babelsberger Straße.
Woher kamen die denn in Ost-Berlin? Woher hatten die? Sind die da geblieben? Waren die schon vorher da? Oder
ja, die hatten sich vorher bei dem Schulamt beworben.
Ach so.
Das war ja zentral für ganz Berlin.
Das waren also Leute, gleichgültig, die vorher nicht eingestellt worden.
Gleichgültig, ja. Gleichgültig, wo sie wohnten, wenn sie sich bewarben, in ihrem Beruf wieder zurückzukommen, dann am Schinkelplatz. Und dieser Schinkelplatz verlor also mit der Spaltung seine Bedeutung. Die Neugründung hier, Abteilung Volksbildung, war ja eine Sache von Tagen. Damen und Herren aus dem Schulamt Schinkelplatz erschienen ja am Tag nach der Spaltung hier beim Senat. Das funktionierte ja fast, als wäre es durchgespielt, geübt, was es nicht war. Aber jeder war ja interessiert daran, dass nun hier alles gut funktionierte. Und die Bezirksschulämter waren also rührend besorgt, uns Kollegen in unsere Rechte hier einzusetzen. Und die Schulen dann auch in jeder Weise zu unterstützen. Im Osten endete das dann sehr bald, nämlich dadurch, dass die Lehrlingsausbildung völlig neu organisiert wurde und es keine zentralen Berufsschulen mehr gab, sondern nur noch betriebsgebundene Schulen. Es erfolgte also dann drüben die Schulung der Lehrlinge eines Betriebes zentral, gleichgültig, ob die Lehrlinge gewerblich oder kaufmännisch ausgebildet wurden. Man kann also sagen, dass mit dieser Entwicklung in den Jahren 49-50, kann das also nur sehr unter Vorbehalt angeben, die getrennte Ausbildung von Industriekaufleuten nicht mehr existierte, sondern eine Ausbildung von beispielsweise Lehrlingen in der Bauindustrie. Ich habe einen solchen Mann mal in West-Berlin prüfungshalber kennengelernt, dessen Kenntnisse in der fachlichen kaufmännischen Ausbildung gar nicht so schlecht war, aber der technologisch merkwürdigerweise nichts zu bringen vermochte. Der also von Beton und keine Ahnung hatte. Also wie dann die Entwicklung drüben weitergeht, kann ich also aus eigener Anschauung weiter gar nicht mehr sagen, nur eine Berufsschule in unserem Sinne ging, soweit es Berlin betrifft, sehr schnell völlig zugrunde. Und die sind auch nie wieder entstanden. Ich kann also über das heutige System drüben wenig sagen.
Also es gibt heute in Ost-Berlin eine Schule für Industriekaufleute.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das eine Übergangsphase war, die Sie benannt haben. Es ist wohl so, dass diese Betriebsberufsschulen für die gewerblichen Auszubildenden fast durchgängig bestehen. Aber dass die Kaufleute nach wie vor eigentlich in so Zentralberufsschulen unterrichtet werden.
Ja. Also ich weiß nur so, dass, natürlich weiß ich es auch nur aus den Kollegen, die aus diesem Anlass von drüben weggegangen sind und dann natürlich auch keinen persönlichen Einblick mehr darin hatten, im Übrigen, was dieser Wechsel angeht, wechselte sehr bald, in wenigen Monaten, im Schulamt Ost die gesamte Leitung, soweit sie uns anbetraf. Aber auch der Dr. Wildangel, ein Altkommunist, der in seine Emigrationszeit in England verbracht hatte, der also aus England zurückkehrend der leitende Mann wurde in dem neu gegründeten Berliner Schulwesen. Berufsschulwesen, Dr. Wildanger. Auch der fiel dann in Ungnade. Nun, wie gesagt, damit habe ich auch den Einblick in die weitere Entwicklung drüben verloren.
Ja, gibt es denn noch irgendwas, was so bemerkenswert ist aus dieser Zeit, was Sie so erinnern, was Leute heute wissen sollten,
naja,
von dieser Zeit, also was Ihnen persönlich ganz wichtig war?
Naja, also soweit es sich, ich habe hier ja, muss ich mal eben so ein bisschen blättern, das ist ja nur schon sehr viel später und das bringt auch nichts mehr, aber 46 bestand hier das Grundgehalt von Herrn Preibisch, kennen Sie ihn noch, er war schon pensioniert, 200 Mark. Er war schon Diplom-Handelslehrer und wurde eingestellt als Schulhelfer an der Kaufmännischen Berufsschule 1.
In Ost-Berlin jetzt noch?
Oder? Noch in der, noch, ja. Das nannte sich hier Magistrat der Stadt Berlin, Abteilung für Volksbildung, Hauptschulamt am Schinkelplatz. Das war der Arbeitgeber und versetzt wurde er an die Berufsschule in der Linienstraße. Mit allen Zulagen kam er auf ein Gesamtbrutto von 259 Mark. Und da gingen nochmal 6% ab, warum weiß ich nicht. Ja. Und die Festsetzung dieses tollen Gehalts erfolgte auch noch unter Vorbehalt. Ja, dann habe ich also hier unseren Kampf um die Erhaltung des zweiten Berufsschultages. Das ist aber schon aus West-Berlin heraus geschehen und hat uns sehr viel Feindschaft eingetragen, insbesondere mir persönlich, weil ich ja die Schüler natürlich beeinflusst habe. Und die haben sich dann auch an die Parteien gewandt. Und teilweise haben die auch geantwortet, das ist also gar nicht uninteressant aus der Geschichte des zweiten Berufsschultages in West-Berlin. Freie Demokratische Partei antwortete, an das Abgeordnetenhaus haben sie geschrieben und an die Industrie- und Handelskammer natürlich. Und das alles geschah natürlich von den Schülern selbst verantwortet.
Ja, das würde ich mir gerne nochmal angucken, Herr Untert. Ich denke, das Gespräch als solches können wir hier dann abbrechen. Es sei denn, Sie hätten jetzt noch irgendwas anzumerken.
Naja, was Sie sonst hier noch aus dem, aus den Unterlagen entnehmen können, auch beispielsweise die letzte Gehaltsliste aus der Linienstraße, die sogar für ganz Berlin galt. Über die monatlichen Bezüge der Leiter und Lehrer an den Schulen der Stadt Berlin. 1. April 1946. Brotpreis, Vermerk von mir, Kilo 80 Mark, Schwarzmarktpreis. Ja, das ist interessant. Das ist interessant.
Okay, dann danke ich Ihnen erstmal und schalte das Gerät ab.
Verstanden.
Ja.
Und haben sich inhaltlich auch wenig geändert. Wenn nicht die Fächer, die damals noch gar nicht existieren.
Also ich wiederhole das nochmal. Also die Berufsbilder, die wir heute haben, sind so in den 40er Jahren entstanden.
Ja.
Haben sich im Wesentlichen nicht großartig geändert.
Und zwar vom Reichsminister für Wirtschaft hier, den ich da eben zitiert habe, festgelegt für ganz Deutschland.
Ja.
Es gab ja damals erstmals in der deutschen Schulgeschichte ein zentrales Ministerium für ganz Deutschland. Und dieses Nazi-Ministerium konnte das eben erstmals verfügen für alle Länder. Und soweit es sich um das Berufsschulwesen handelte, waren in den Ländern Baden-Württemberg und Preußen erhebliche Unterschiede. Gar kein Zweifel.
Und das ist dann damit aufgehoben worden durch diese Verfügung?
Ich würde schon sagen, dass die Berufsbilder, die dann geschaffen wurden, weiterhin galten, abgewandelt natürlich bis heute. Diesen Begriff Berufsbild mit den bestimmten Bezeichnungen Industriekaufmann ist neu gewesen. Denn das Berufsbild beispielsweise für unsere Mädchen, die ich noch ausgebildet habe, hieß bei dem Abschluss ihres Lehrvertrags Kontoristin, ohne Bezug auf Betrieb oder Branche.
Was meinen Sie denn mit neu gewesen? Neu gewesen nach dem Krieg oder neu gewesen im Dritten Reich dann?
Ja, in den, im Krieg.
Im Krieg ist das neu geschaffen worden, so
branchenspezifische
Berufsbilder und nicht wie das vorher war, so allgemeine Berufsbilder wie zum Beispiel Kontoristin, die dann überall, also wo man nicht ausschließen konnte, die ist jetzt ausgebildet worden in der Industrie oder im Handel oder in der Landwirtschaft.
Also selbst der Begriff Bürogehilfe oder Gehilfin existierte damals nicht. Ein Kontorist, männlicher, sagte, den habe ich eigentlich gar nicht in Erinnerung. Ne? Die, wie war denn das eigentlich? Welchen Lehrvertrag machte denn ein Lehrling im Industriebetrieb?
Also das müsste man mal klären. Was hatten die für einen Lehrvertrag? Und danach war dann ja auch bestimmt schon nach 1933 die Ausbildung, das Ausbildungsschema, heißt Berufsbild, schon entwickelt. Der Begriff Berufsbild so klar und eindeutig ist dann doch noch ein paar Jahre gemacht. Aber das ist ja schließlich zu klären. Das glaube ich, das ist in einer Fachbibliothek nachzuschlagen.
Ja, das denke ich auch.